Hallo und herzlich willkommen zur bereits vierten Folge eLearning Inc. eLearning Inc. ist der Podcast der EMC für digitale Aus- und Weiterbildungsthemen mit mir, Vanessa Klein. Ich bin seit 2014 bei der EMC im Bereich Marketing and Communications und habe den Podcast ins Leben gerufen, um die Themen E-Learning und Digitalisierung erlebbar zu machen. Dafür habe ich letzten Monat mit unserer Personalleiterin Elke über das Thema Diversity gesprochen und darüber, welche Chancen eine vielfältige Belegschaft für Unternehmen bereithält. Heute möchte ich das Thema noch etwas weiterführen und über das Arbeiten und Lernen in einem vielfältigen virtuellen Team sprechen. Dafür habe ich Dr. Malte Beinhauer zu Gast. Er lehrt an der HTW in Saarbrücken als Professor für Organisation und Unternehmensführung und hat sich in seiner Forschungstätigkeit bereits viel mit virtuellen Lehrangeboten und Virtual Communities beschäftigt. Das ist ein ganz besonderer Podcast. Wir haben die Folge nämlich live an der HTW in Saarbrücken auf dem Saarcamp in einer Session mit Publikum aufgenommen. Wir haben zum Beispiel über Schmerzen in virtuellen Teams gesprochen und mit Hilfe welcher Regeln man diese Schmerzen lindern kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Also zunächst einmal freue ich mich, dass du Zeit heute hast, Malte. Und würde mich mal interessieren, an wie viel das Saarcamp ist das denn heute überhaupt?
Das ist, glaube ich, mein 7. oder 8. Ich weiß es nicht mehr, ich habe die Kontrolle verloren, aber bin bestehender Bestandteil als Hausmeister hier gestartet quasi. Und aber Premiere heute, die 2. Session, bisher habe ich mich immer drum gedrückt, irgendwas zu machen. Insofern dein Verdienst, dass ich auch mal was beitrage und nicht nur raussauge.
Ist ja jetzt auch kein Zufall, dass du heute mit mir hier stehst. Du bist ja auch der EMC und unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem ehemaligen Professor für Wirtschaftsinformatik, Herrn Scheer, verbunden in deiner Historie. Aber magst du das kurz selbst auflösen?
Genau, vielleicht auch vor dem Thema das Ganze. Nicht gekaufter Gast, sondern langfristig 10 Jahre jetzt an der HTW tätig. Aber wo komme ich her? Eigentlich am Institut für Wirtschaftsinformatik bei Professor Scheer habe ich promoviert. Damals auch zum Thema, als es noch ganz in Kinderschuhen waren, E-Learning, virtuelle Zusammenarbeit halt im Bereich Lernen. Haben wir den ersten Studiengang, der online war, ins Leben gerufen. Bin dann auch in der Historie treu geblieben zur EMC gegangen. 8 Jahre, glaube ich, insgesamt da gearbeitet. Da auch einen doppelten Zusammenhang wieder zu dem Thema gefunden. Das eine, wie kannst du in virtuellen Bereichen lernen? Das andere aber dann auch der Aufbau vom internationalen Geschäft. Das heißt, wir hatten dann als kleines Burbacher Unternehmen große Weltkunden in Amerika und so weiter tätig und mussten mit denen die Projekte auch durchziehen und schauen, wie kriegen wir auch das Vertrauen von denen einfach hin, dass sie in dieser verteilten Welt mit uns als saarländischem Unternehmen zusammenarbeiten können. Und jetzt wieder dann halt dann irgendwann die EMC verlassene Professur übernommen, Organisation und Unternehmensführung hier in der HTW. Aber auch da viel wieder in den Bereich virtuelles Lernen reinzuziehen, aber auch der Bereich Working Virtual Teams mit der SAP zusammen relativ viel. Da haben wir seit 3 Jahren ein Programm einfach, wo wir auch versuchen, genau das, was wir hier jetzt heute mit euch versuchen, rauszuziehen. Wo sind eure Probleme? Was könnt ihr beitragen? Was klappt perfekt? Wie löst ihr die Probleme? Dass man da so ein bisschen so einen Wissenstransfer auch hinkriegt.
Und wie wichtig ist es heute für dich als Professor, deinen Studenten ein virtuelles Lehrangebot zu bieten?
Teilweise. Als Professor natürlich immer wieder das, was wir auch alle haben. Es ist schöner, wenn die Leute hier sitzen, wenn ich Leute habe, die ich ansprechen will. Eigentlich auch dieses Problem, was wir immer sehen, wir machen uns auf der anderen Seite überflüssig, wenn wir das ziehen. Auf der anderen Seite müssen wir mit internationalen Partnern, Hochschulen zusammenarbeiten. Auch da über Formate nachdenken, wie wir die auch zur Not dann über die Semestergrenzen zusammenziehen. Wir machen relativ viel im Bereich Weiterbildung, was hochpoppt. Auch da ist die Frage, die sitzen im Job, wollen nicht unbedingt kommen. Wie können wir da irgendwo Lösungen finden, dass wir beiden Belangen entgegenkommen? Zum einen, dass wir sie bestmöglich hier privat und persönlich auch mit sozialen Kompetenzen ausstatten, auf der anderen Seite aber das Wissen dann auch virtuell vermitteln können. Ja. Also es geht nicht mehr ohne. Ne? Auch in der Forschung genau dieselbe Geschichte.
Jetzt haben wir heute ja aber tatsächlich hier Leute sitzen, die auch vor Ort sind. Und deswegen wollen wir jetzt für Sie auch in das Kernthema einsteigen, also Zusammenarbeit in virtuellen Teams. Zunächst einmal ist es ja einfach so, dass die Digitalisierung dazu führt, dass man von überall jederzeit arbeiten kann und das führt zu mehr Diversität in den meisten Unternehmen, aber eben einfach auch zu virtuellen Teams. Zunächst einmal sind virtuelle Teams ja Teams, in denen Mitglieder an verschiedenen Orten arbeiten und hauptsächlich über digitale Medien kommunizieren. Aber was kennzeichnet virtuelle Teams denn noch?
Wir müssen eins unterscheiden, virtuelle Teams. Das eine ist die virtuelle Zusammenarbeit in Unternehmen. Da haben wir auch immer die Probleme, ich sitze im Service Center und kriege Anrufe und die sind unfreundlich zu mir oder haben andere Kulturen und das ist schlimm. Da können wir wenig dran machen. Das ist einfach Ad-Hoc-Gruppen, die zusammenkommen. Ich möchte heute wirklich eher auf diese Teams zusammenbringen, dass wir über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten, dasselbe Ziel haben, was wir verfolgen und nur einfach räumlich getrennt zusammensitzen. Und das ist eigentlich auch schon die Geschichte, die wir haben. Wir hatten im Vorfeld schon mal überlegt, auch über Kompetenzen. Das sehe ich als gar nicht so tragisch, weil im Kern bleibt es einfach dabei, wie es in der normalen Teamarbeit auch ist. Ich muss mit Leuten zusammenarbeiten. Und das andere ist nur, das Medium verschiebt sich, ich habe nicht den direkten Kontakt, ich sehe nicht, was die Leute tun und da kommen halt ganz interessante Effekte einfach zum Tragen. Ich bin auch vollkommener Verfechter davon, dass ich sage, es ist nicht schön, virtuell zusammenzuarbeiten. Es hat ein paar Vorteile, dass ich halt wirklich tolle Leute zusammenziehen kann, auch interessante Leute, auch andere Impulse einfach kriege, sowohl in der Lehre. Ist das spaßig, wenn auf einmal oder Beispiele kommen von Studenten aus Malaysia, die eine ganz andere Sicht der Dinge haben, als dass ich hier wirklich nur unsere saarländische Inzucht zusammengezogen habe. Aber auf der anderen Seite, es schmerzt halt auch, ne? Weil ich komme halt einfach nicht so an diese Leute ran. Also wir können nur versuchen, das Positive rauszuziehen und zu sagen, das existiert. Aber ich will auch nicht hier ein Plädoyer halten, dass ich sage, hey, virtuelle Welt ist das Tollste und es macht das Ganze besser. Sondern eigentlich, es verursacht Schmerzen und wir können jetzt versuchen, wie wir die Schmerzen bestmöglich lindern können. Und das fängt damit an, dass wir darüber überhaupt mal reden und uns auch Gedanken machen, was verursacht überhaupt Schmerzen hier. Ne?
Ja, jetzt sind wir schon beim Schmerz. Auch ich habe im Vorfeld natürlich Studien gelesen und da habe ich gelesen, dass 3 von 4 virtuellen Teams scheitern, weil sie als unpersönlich und sozial einsam beschrieben werden. Was birgt aus deiner Erfahrung denn die größten Herausforderungen? Kulturelle, räumliche oder die zeitlichen Unterschiede?
Es sind wunderschön die Bereiche, die eigentlich kommen, abgefragt worden. Dass, ob Teams scheitern oder nicht, bin ich auch vorsichtig damit. Ne? Wir haben genauso die Zahlen, 90% der Projektteams und der Projekte scheitern. Wenn ich das zusammenziehe, dass ich sage, die virtuellen Teams sind Projektteams, dann können wir eigentlich überhaupt gar nicht mehr zum Erfolg kommen, wenn die Zahlen stimmen würden. Sondern es ist einfach, dass ich sage, bei manchen Teams wird dieser Schmerz als massiv gesehen. Time Zones ist halt im internationalen Kontext relativ schwer. Unterschiedliche Zeitzonen, die ich habe. Wann kriege ich die Leute? Auch dieses Problem weitergedacht. Ne? Wie schnell muss ich reagieren? Kriege ich die überhaupt? Ich kann mich verstecken hinter diesem ganzen Teil. Wenn ich unsere E-Mail-Konversation, ich war auch ab und zu mal wochenlang nicht mehr, natürlich kann ich mich da verstecken und nicht mehr antworten, ist eigentlich das Hauptproblem, was wir nicht lösen können, aber was wir vereinfachen können. Die andere Geschichte ist einfach diese Motivationsgeschichte. Ich kriege keinen Zugriff auf die Leute. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der arbeitet hier in meinem virtuellen Team. Die anderen tun irgendwo nichts, die verstecken sich. Ich muss das ganze Team rausreißen. Können wir nachher zu den Gründen kommen, warum das so geht. Aber wie kriege ich die, wenn ich halt keine Führungsgewalt habe? Dieser Begriff Lateral Leadership, ohne dass ich wirklich Autorität habe und die Mitarbeiter dann in China sagen kann, ey, hör zu, ansonsten ist dein Bonus gekürzt oder ähnliche Sachen, wenn du jetzt nicht lieferst. Ich bin auf selber Augenhöhe und habe dann noch nicht mal die Möglichkeiten, dass ich mit einem traurigen Augenaufschlag vor ihm stehe und sage, ich brauche aber die Folien so dringend, dass er das sieht. Also kriege ich das nicht hin. Das ist das zweite große Problem, wo ich die Leute eigentlich reinkriege, dass sie mitmachen. Und die kulturellen Sachen sind sowieso da. Da würde ich eher sagen, das Problem ist, das verstärkt das Ganze noch. Mhm. Weil Kultur bremst sowieso bei internationalen Projekten aus, kann beschleunigen vor der Kreativität, aber ansonsten ist es eher ein Hindernis. Aber wenn ich gar nicht den Zugriff dazu habe, dass ich gar keine klärenden Gespräche führen kann, mir nicht die Zeit nehme, Gestik, Mimik oder ähnliche Geschichten gar nicht mehr übertragen kriege, beschneide ich das Problem, dass ich eigentlich massiv das Ganze runterbringe. Technisch sehe ich nicht die Probleme. Sondern die Probleme, wenn man mit virtuellen Teams arbeitet, liegen meist so auf dieser obersten Ebene. Ich kriege die Daten nicht, die ich haben will, der hat das nicht fertig gemacht, der Foliensatz ist nicht gemacht worden, der Input ist nicht da. Also was wir hier unter Wissensmanagement bezeichnet haben, das ist das, wo die Probleme nach oben treten. So kann ich nicht arbeiten, das ist ein Standardstoßläufer, kennt ihr alle irgendwo.
Ja, und jetzt haben wir ganz viel über Schmerzen geredet. Jetzt würden mich mal deine Ideen interessieren, wie man die Schmerzen lösen kann. Wie wichtig ist es denn zum Beispiel, dass sich die Teammitglieder auch früher oder später dann doch trotz all der Technik mal persönlich kennenlernen?
Wichtig, die Frage ist, was heißt persönlich kennenlernen? Und das wäre für mich auch dieser Hauptpunkt, wie kann ich das Ganze lösen, was aus den ganzen Diskussionen rausgekommen ist. Es ist eigentlich diese einfache Regel, die wir auch alle kennen, aber sie nicht beherzen. Wir müssen uns kennenlernen, wir müssen eine Beziehung aufbauen. Wenn wir uns einfach fragen, warum arbeiten wir gerne oder warum liefern wir für einen Kollegen irgendwie die Arbeit ohne Sachen ab und für andere machen wir es, oder wenn es halt Negativpunkt, warum machen wir es nicht? Das ist meist, weil wir einfach denjenigen vertrauen, weil wir ihn mögen und dann sagen, ich mache einen Gefallen, ich weiß auch, ich kriege das irgendwo von dir zurück, ne? Ich mache dir jetzt einen Gefallen, dann passiert das, oder ich weiß auch, du hast da einen persönlichen Need und es hilft dir weiter und für mich ist es einfacher, dass das läuft. Und das ist halt genau dieses Problem. Wie kann ich es lösen? Ich muss eine Beziehung aufbauen und das erste Problem liegt in der Zeit, dass ich mir die Zeit nehme.
Diese Beziehung aufzubauen, das geht auch digital oder braucht man da wirklich mal ein Face-to-Face-Treffen?
Es geht digital. Face-to-Face ist schön. Auf jeden Fall, wenn man es hat, wenn das Geld da ist, wenn das Budget da ist, macht das Face-to-Face-Treffen. Beim Face-to-Face-Treffen für mich wichtig, dass ich das nicht nehme als Arbeitstreffen, dass ich sage, super, jetzt seid ihr hier, aber wir müssen das Geld ja auch wieder reinholen, jetzt wird hier effizient durchgearbeitet, sondern dass ich dann auch sage, muss jetzt nicht der Baumwipfelfahrt sein oder ähnliche Geschichten, aber gemeinsam was arbeiten, dass ich auch im Arbeiten ein kleines Projekt machen, sehe, wie tickst du, wie arbeitest du, wie siehst du Zeugs, und dann, wie muss ich nachher dann auch zusätzliche Sachen liefern, das wäre der Bereich, wenn ich die Chance habe, ansonsten, wenn ich es nicht habe, einfachste Regel, ne, Kamera an Vorstellungsrunden Zeit investieren. Nicht diese deutsche Denke, die wir haben. Ich bin BWL-Prof, ich liebe das Wort Effizienz. Das ist das, was wir in die Köpfe von unseren Studenten von Anfang an reinhämmern. Na, ihr müsst mit möglichst wenig Ressourcen möglichst gute Ergebnisse machen. Wenn ich jetzt noch im virtuellen Bereich unterwegs bin, jeder, der Homeoffice gearbeitet hat, das ist ein Fluch. Das ist nicht der Segen, dass man denkt, geil, ich bin zu Hause. Sondern ich habe immer, wenn ich im Homeoffice gesessen habe, ungefähr doppelt so viel gearbeitet, schneller E-Mails beantwortet, damit bloß alle im Büro sehen, hey, ich bin ja effizient, ich arbeite, ich bin richtig cool, wenn ich zu Hause bin, kann ich richtig viel schaffen. Ich sehe es eher umgekehrt, wenn ich so ein Meeting einberufe, wenn ich vier Zeitzonen zusammengekriegt habe, ne, dann muss ich am Anfang auch mal eine Viertelstunde bis halbe Stunde einfach haben, im Englischen das schöne Chit-Chat, ja, dieses Austauschen, worum geht es, was sind persönliche Probleme, was ist in den Teams einfach, was nicht läuft. Ich muss viel mehr den Kontext rüberbringen. Nicht einfach sagen, wir müssen jetzt das und das machen, sondern an der Zentrale weiß ich, warum der Vorstand beispielsweise was entschieden hat. Mhm. Aber auch das muss ich erzählen. Was waren die Diskussionen? Was waren die Probleme? Wer ist zurzeit pisst, weil er eben nicht seine Lösung durchgesetzt hat? Warum tun wir das? Was sind die Hintergründe? Damit ich selber auch dann, egal wo ich arbeite, ne, wenn ich in Paris sitze oder sowas, auch weiß, okay, ich tue das für einen gewissen Grund. Also diesen Kontext vermitteln, diese Zeit brauche ich. Und dieses Teambuilding, was wir bei normalen Teams auch kennen. Wir haben diese klassischen Kurven, diese verschiedenen Sachen. Ich muss mich erstmal als Team finden. Ich muss Regeln aushandeln. Ich muss dieses Verständnis haben. Das muss ich auch in den virtuellen Bereich rüber transferieren, dass ich die Chance gebe. Klar klären, was sind meine Verantwortung. Das auch aufschreiben. Mein Lieblings... Orga-Sendung quasi, haben wir jetzt einen verlorenen Namen eingeworfen. war damals jetzt die Supernanny gewesen. Ne? Supernanny erzieht ja auch nur Familien. Aber da geht es ja auch darum, am Anfang diese Familienregeln festzuschreiben. Was wollen wir im Team tun? Wie schnell wollen wir überhaupt antworten? Was kann ich fordern? Was sind meine Rolle? Damit ich dann genau weiß, das ist nicht, wir verlassen uns beide drauf, weil es ist ja eigentlich deine Rolle, beziehungsweise umgekehrt auch die Streitigkeiten. Ich habe das Gefühl, ich bin der wichtige Part jetzt hier ne? Und du auf der anderen Seite auch. Und wir arbeiten dann quasi redundant und gegeneinander. Also wirklich Zeit dafür investieren, dass wir so Rollenstrukturen einfach geklärt haben.
Ja, jetzt hast du schon Regeln angesprochen. Wenn du jetzt also zusammenfassend drei Regeln für die Zusammenarbeit in virtuellen Teams aufstellen müsstest, jeweils nur ein kurzer Satz, wie würden diese drei Regeln lauten?
Erster ganz klar, Kamera an. Simpel, bekannt, wird nicht gemacht. Zweite Regel, die ich wirklich sagen würde, bring Kontext. Nimm dir die Zeit für Kontext, dass du sie einfach formulierst. Und das Dritte, was wir auch häufig vergessen, wäre für mich Feedback. Mhm. Ist bekannt, aber gerade im virtuellen Bereich machen wir kein Feedback. Wir sagen noch nicht mal Danke, dass ich da auch das Gefühl habe, super, ich habe denen jetzt in der Not geholfen, das kommt zurück. Ich sage aber auch nicht, auch Kritisches von mir aus oder auch einfach, wie habe ich die Qualität eingeschätzt, dass ich beim nächsten Mal auch weiß, ich muss eigentlich nur 80% liefern. Das ist für die voll und ganz ausreichend. Beschleunigst du mich, also dieses Feedback-Komponente wird, wenn ich einfach keinen Zugang zu den anderen habe, wenn ich es dir auf den Schreibtisch lege, sehe ich, ob du jetzt lächelst oder sagst, super, und ich kriege auch die weitere Verarbeitung mit. Ne? In der Verteilung ist das für mich so ein Grund, warum es nicht funktioniert.
Okay, jetzt haben wir die Regeln, aber die neue Form der Zusammenarbeit verlangt ja nicht nur Regeln, sondern auch gewisse Kompetenzen. Ich würde die auf jeden Fall gerne noch ansprechen. Also welche Kompetenzen sind seitens der Führungskräfte und der Mitarbeiter wichtig? Zum Beispiel, wir haben jetzt über Technik gesprochen. Wie wichtig ist technisches Know-how der Teammitglieder?
Unwichtig. Würde ich ganz brutal sagen. Also ich bin gegen diese Kompetenzdebatte sozusagen. Weil die Kompetenzen sind wichtig, aber es sind Führungskompetenzen, klassische, die ich habe. Es ist für mich eher dieses Bewusstsein, das, was ich auch kenne, zu übertragen in diesen virtuellen Raum rüber. Ich glaube nicht, dass ich durch eine höhere Technik-Affinität das Ganze umsetzen kann. Ich kann auch ein super Teamleader sein, wenn ich zur Not nur das Telefon bedienen kann. Wenn ich es aber richtig bediene, dass ich halt auch mal anrufe, nachfrage und nicht nur um irgendwelche Befehle zu geben, was du tun musst, sondern einfach mal anrufen, wie geht's dir? Virtuelle Kaffeepausen postulieren viele Leute. Es ist einfach mal Treffen nur. Wir machen abends ein Dinner oder eine Mittagspause. Wir schalten einfach alle unsere Skype-Kameras an und dann essen wir zusammen, ohne dass da eine Agenda ein Programm ist. Also das ist für mich eher diese Sache, Feedback ist genauso. Es sind Kompetenzen, Sozialkompetenzen, die ich brauche, interkulturelle Kompetenz. Aber das ist nichts Spezielles, wo ich sagen würde, mach also das für den virtuellen Bereich.
Du denkst, die Kompetenzen im virtuellen Team sind die gleichen, die man auch in normalen Teams haben?
Die gleichen, aber ich muss sie reflektierter ansetzen, ich muss mich halt auseinandersetzen. Und da wären wir im Bereich Weiterbildung, also wie kann ich Kompetenzen überhaupt schaffen?
Also bevor wir dann jetzt in die offene Runde geben, dein Statement. Wie schafft man das, dass aus einem virtuellen Team wirklich eine Mannschaft entsteht?
Nehmt euch Zeit, mit dem Team genau darüber zu reden. Ich glaube, es gibt nicht die Standardregel. Es gibt immer gute Sachen, dass irgendwas Persönliches passt. Dass ich sage, es gibt die Late-Worker, die das super finden, wenn sie nach der Arbeit die Kinder ins Bett gebracht haben und dann sich in den Team-Call einklinken können. Das sind immer glückliche Sachen, aber das ist halt individuell von dem Team. Wirklich hinsetzen, zusammen reden mit den Leuten, eigene Regel finden. Das, was wir beim Scrum auch haben, da haben wir alle 4 Wochen spätestens ein Retrospective-Meeting, wo wir uns auch einmal die Zeit nehmen zu diskutieren, was läuft in der Zusammenarbeit schlecht, was läuft gut, was sind Hindernisse, die wir beseitigen können. Dann nicht versuchen, alles zu optimieren, dass ich sage, ich baue das super Team von Anfang an auf, sondern eine Sache für die nächsten 4 Wochen, 2 Wochen vornehmen, verändern, fragen, hat es geklappt, hat es nicht geklappt und dann die nächste Sache nehmen und so halt wirklich dann langfristig zum Team bleiben, weil wir müssen sowieso da arbeiten, aber alles ist besser als nichts zu tun.
Ja, danke. Dann habe ich jetzt noch 2 ganz kurze Fragen, die jeder Podcast-Gast von mir am Ende gestellt bekommt.
Das soll ich besser vorbereiten.
Einfach nur ein Stichwort. Also kannst du unseren Hörern einen ganz persönlichen Tipp geben, wie sie für sich das Thema Weiterbildung angehen sollten?
Lebenslang, außer abgedroschen, aber sinnvoll, sich wirklich zu informieren, was da passiert. Ich kann so ein bisschen aus der eigenen Geschichte, als ich hier angefangen habe, kam 8 Jahre aus einem Unternehmen, was sich mit Weiterbildung beschäftigt und wo wir auch beraten haben. Ich saß hier in meinem Büro, musste die Vorlesungen vorbereiten, habe Bücher aufgeschlagen. Ich hatte wirklich, klingt sentimental, Tränen in den Augen, weil ich gesagt habe, ich darf von eins Bücher lesen, ich darf mich fortbilden, zum anderen auch das, was wir auch weitergeben haben, haben andere schlaue Köpfe sich auch schon Gedanken gemacht, also wirklich sich rein vertiefen, sich einfach mal wieder mit Weiterbildung beschäftigen. Das kann kleine TED-Talks oder ähnliche Sachen sein, sich mal ein web-based Training machen oder halt, wenn es Unternehmen zahlt, auch ein schönes Training besuchen, aber wirklich es machen und nicht nur das Gefühl haben, ich muss es muss es von außen zugetragen kriegen.
Dann hätte ich gerne noch einen Tipp von dir, wen ich in einer meiner nächsten Podcast-Folgen mal interviewen könnte zum Thema digitale Weiterbildung.
Nachdem du jetzt den größten Experten hattest, wird das schwer, wenn wir da haben. Also ich finde allgemein den Bereich Weiterbildung hochinteressant, und zwar in der Umsetzung auch mit den Problemen. Wer mir vorschweben würde, auch mit der Zusammenarbeit, wäre der Leiter von der SAP Academy, der von der inhaltlichen Seite das Ganze treibt und auch genau diese Probleme. Wo melden sich Leute ab? Wie kriege ich Leute, dass sie auch wirklich diese Wichtigkeit haben? Also wie kriege ich Leute zum Lernen? Also genau deine vorherige Frage zu dem Thema fände ich das hochinteressant, weil die auch nicht die Lösung haben, aber sich massiv mit diesen Gedanken zurzeit auseinandersetzen, wie kriege ich meine eigene virtuelle University quasi am Laufen und nachhaltig am Betreiben halten.
Auf jeden Fall ein guter Tipp.
Das war mein Interview mit Malte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Auf YouTube könnt ihr euch auch nochmal die komplette 45-minütige Session vom Saarcamp anschauen. Die wurde dort live mitgeschnitten. Feedback oder Anregungen könnt ihr mir auch sehr gerne jederzeit über Social Media mit dem Hashtag Schlaufuchs mitgeben. Die nächste Folge erscheint dann am 26. Juli. Stay tuned! We empower people.